herzlich willkommen zum Podcast Punkt Genau. Mein Name ist Simir Fersadi, Ihr Podcast-Host und Interim-Manager für Finanzen, Rechnungswesen und Controlling. Und heute in der 76. Ausgabe sprechen wir über ein Thema, das viele, viele Unternehmer betrifft, aber über das nur selten geredet wird. Nämlich, was passiert denn eigentlich mit einem Unternehmen, wenn es keinen Nachfolger gibt? Für viele Unternehmen und Unternehmer ist das eine stille Krise und ist aber auch eine Chance, so wie ich das in den letzten Jahren so beobachtet hatte. Denn es gibt nämlich einige, die neue Wege denken. Die denken über Alternativen nach und am Ende vielleicht geht es darum, eine würdige Lösung zu finden. Und heute habe ich einen Gast hier mir vor das Mikrofon geholt. Sein Name Cornelius Pleser. Der ist Unternehmer, Sachverständiger und öffentlich bestellter und vereidigter Auktionator für Maschinen und industrielle Anlagen. Auktionator für Immobilien und fremde Rechte. Experte für Maschinen- und Immobilienbewertung. Also der Mann muss sich auskennen. Der kennt sich auch aus in der Liquidation und Verwertung von Anlagen. Und das ist auch eines der Themen, mit denen wir uns heute intensiver beschäftigen wollen. Es geht nicht nur ums Aufgeben, sondern ums Gestalten. Ein wirklich tolles Credo von ihm. Aber diesmal erstmal herzlich willkommen, Cornelius. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen bei Punkt Genau.
Semi, vielen Dank für die Einladung und für diese wortgewaltige Vorstellung. Diese Berufsbezeichnung, die ist länger als so mancher Doktortitel und ist wirklich auch ein spannendes Feld. Vielleicht mal ganz kurz, wie kommt man zu diesem Thema? Wie wird man Auktionator? Während meines Jurastudiums in Heidelberg habe ich in einem Nachlassauktionshaus gearbeitet. Dort habe ich diese Faszination für Auktionen entdeckt für mich, ne? Dieser Mix aus Spannung, Wettbewerb, Transparenz, das hat mich sofort gepackt. Nach meinem Studium habe ich dann mein eigenes Auktionshaus gegründet und habe die Antiquitäten und die Nachttöpfe gegen Maschinen und Anlagen ausgetauscht und mich auf diesen Bereich spezialisiert. Das ist jetzt schon fast 30 Jahre her. Und seit dieser Zeit, also jetzt oder aktuell, wir unterstützen im Schwerpunkt Unternehmerinnen und Unternehmer in Ausnahmesituationen. Gemeinsam mit meiner Frau und meinem Team begleiten wir diese, wenn sie keinen Nachfolger gefunden haben und eine Liquidation des Unternehmens ansteht. Wie man vielleicht auch schon aus meiner Berufsbezeichnung gesehen hat, wir bewerten Maschinen, den Fuhrpark, die Immobilien, wir organisieren Auktionen über unser eigenes Portal und entwickeln für jeden Betrieb ein klares, transparentes Verwertungskonzept. Ja. Nebenbei engagiere ich mich auch in verschiedenen Unternehmensverbänden, dem BVMW, der IHK und verschiedenen anderen Dingen, etwa mit Vortragsreihen wie unter dem großen Namen Wechsel im Chefsessel. Ne? Dort geht es im Schwerpunkt um die Nachfolgen und die Liquidationen, Themen, die viele betreffen, aber über die oft wirklich selten gesprochen wird, beziehungsweise auch zu spät. Ne? Vielleicht um die Wichtigkeit mal richtig zu deuten. Es gibt aus der sächsischen Staatskanzlei, aus dem Wirtschaftsministerium eine Prognose, die heißt für Sachsen. In den nächsten 5 Jahren stehen in Sachsen bei 32.000 Unternehmen die Nachfolgeregelung an. Davon sind statistisch gesehen 12.000 übergabefähig, was nicht bedeutet, dass sie auch einen Übernehmer finden. Und der Rest sind Liquidationen. Und damit kommen ganz, ganz viele neue Herausforderungen auf die Unternehmer zu.
Wenn ich so aus so die Zeit so 2016 so zurückdenke, das ist jetzt 8 Jahre her, 9 Jahre her, schon damals hat man immer gesagt, boah, ganz Deutschland, wir haben mal Nachfolgeprobleme, also wer kann mein Unternehmen übernehmen und so weiter. Warum ist es für viele Unternehmer so schwer, über das Thema fehlende Nachfolge zu sprechen? Was ist so der Grund? Ist das mehr so ein emotionales, es ist ein sachliches Thema. Wie ist es aus deiner Sicht?
Also es sind verschiedene Aspekte, die da, glaube ich, mit reinspielen. Der ideale Prozess ist ja, dass der Unternehmer so ab Mitte, Ende 50 anfängt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Das heißt, willkommen im Club. Pleser, du bist auch dabei. Ja. Ich habe es natürlich noch nicht gemacht. Ja, und das bin ich, also da unterscheide ich mich nicht, da grenze ich mich überhaupt nicht ab. Es wäre geschwindelt, wenn ich sage, im weitesten Sinne habe ich eine Wunsch-Exit-Strategie. Aber das ist genau der Punkt. Viele Unternehmer sind in diesem Lebenszyklus noch voll in diesem Thema drin und denken logischerweise gar nicht daran. Und der Idealfall einer Übergabe ist halt auch ein langes Zeitfenster. Das ist natürlich abhängig von der Art des Betriebes, aber da fallen ganz viele steuerrechtliche Aspekte mit hinein. Vielleicht Geschäftsmodelle verändern, anpassen und all diese ganzen Sachen. Und das ist schwer für die Unternehmer. Das hat auch viel mit Emotionen zu tun. Ich bin jetzt gedanklich, ich muss euch abholen, ich bin gedanklich schon bei dem Unternehmer, bei dem dann dieser transparente oder dieser Prozess erfolglos verlaufen ist. Ja? Und deswegen fällt es denen so schwer, weil das hat auch viel mit Emotionen zu tun. Du hast eine lange Arbeitskarriere, eine Unternehmerkarriere hinter dir gebracht. Du hast im Rahmen des Prozesses dich Fremden geöffnet. Du hast ja das, was es zu vermeiden galt über Jahre hinweg, musstest du ja machen. Du musstest dich zeigen. Du musstest im Grunde genommen dich nackig machen vor Fremden aufgrund einer Vertraulichkeitserklärung. Und am Ende gibt es keinen Käufer. Und das ist ein hartes Ding. Das ist ein hartes Brett für die Unternehmer, ja. Und jetzt stellt euch mal vor, Familienunternehmen, traditionelles, bekannte Unternehmen, die man kennt in der Region oder überregional, wenn die dann zumachen, dann heißt es oft, Mensch, der ist gescheitert, ne?
Du hast es ja, glaube ich, auch in deiner eigenen Familie erlebt, ne?
Ja, genau. Also mein Vater war Geschäftsführer in der Gesellschaft, das waren zwei Familienstränge. Mein Vater war mit seinen Geschwistern der eine 50-prozentige Familienstrang und die 50% waren unterteilt in die einzelnen Geschwister. Und er hat wir Kinder hatten andere Wege für uns vor. Ja, ich habe Jura studiert, meine Schwester war eine Bankkauffrau, die andere hat Modedesign gemacht. Ne? Das hat jetzt mit Lebensmittelindustrie um Dreischichtbetrieb recht wenig zu tun. Ja, und ich im Grunde genommen habe ich auch meinem Vater gesagt, du, pass auf, in dieser familiären, gesellschaftlichen Gemengenlage, da bin ich zu klein. Ich hatte damals schon etwas großen Anspruch über den Wirkungsgrad und die Einflussnahme im Unternehmen. Ne? Ich wollte da jetzt nicht mit 10 Gesellschaftern am Tisch sitzen und über irgendwelche wichtigen Dinge diskutieren. Dann haben wir gesagt, nein, das machen wir nicht. Mein Vater fand dann eine Lösung innerhalb des Gesellschafterkreises, aber kurz vor seinem Tod kam dann bei ihm wieder das Gefühl des Scheiterns hoch, weil er das Erbe seines Vaters nicht weitergeben konnte und dass mit ihm die Tradition der Firma Pleser dann auch ausgestorben ist. Und das hat mich eigentlich motiviert, mich auch um die Unternehmer zu kümmern und denen zeigen, dass es Alternativen gibt, auch wenn kein Nachfolger da ist. Ne? Man darf auch eines nicht vergessen, für viele ist ja der Verkauf und der Erlös aus einem Unternehmensanteil oder aus dem Unternehmen an sich ein wichtiger Altersvorsorgebaustein. Ne? Und wir helfen ihnen jetzt zu heben und zu sichern, was jetzt in dem normalen Prozess nicht der Fall gewesen ist.
Mhm. Ja, mir hat mal jemand gesagt, im Prinzip musst du ja, wenn wir mal auf den zeitlichen Aspekt zu gucken, im Prinzip musste mit der Gründung eigentlich schon die Nachfolge irgendwie gedanklich, ne, irgendwie vor im Kopf haben. Aber das ist immer genau wie du sagst. Also wann ist der richtige Moment? Ja? Also das ist, gibt so viele Situationen im Leben und gerade auch hier, wenn du sagst, das hat sehr viel mit Emotionen zu tun und naja, und dann kommt immer, vielleicht nachdem du schon wirklich verkauft hast und alles über die Bühne ist, doch dieses im Nachhinein, dieses sitzt am Frühstückstisch und auf einmal, ach, schade, dass die Kinder das nicht übernommen haben. Weißt du, so wie das jetzt bei euch gelaufen ist, dass du dann letztendlich als Unternehmer oder Gründer, ja, du sagst dann auch, gescheitert bist im Sinne, dass du halt das nicht so weiter vererben konntest, wie du es dir eigentlich vielleicht mal irgendwann ehrlicherweise gedacht hast. Ne? Aber gut.
Ja, aber gerade in diesen traditionellen Familienunternehmen kommt ja noch ein weiterer Aspekt hinzu. Ne? Das ist dann auch noch das innerfamiliäre Scheitern. Das ist also nicht das Scheitern auf der geschäftlichen Ebene, sondern je nachdem, wie konservativ und streng diese Familien sind, hat man ja auch dann das Scheitern innerhalb des Familienstammes. Ja, also das darf man auch nicht unterschätzen. Das sind das ist Sprengstoff. Das ist was ganz Neues, was ganz
abgefahren. Ja, klar. Dann sitzt du dann möglicherweise beim nächsten Weihnachtsmahl oder beim ersten Weihnachtsfeiertag mit deinen ganzen Brüdern, Schwestern und sonst was im Familienkreis an der großen Tafel. Und dann kommt auf einmal so, naja, hättest du auch an uns, an mich verkaufen können, ja, so nach dem Motto, ja. Also das ist, glaube ich, das, genau wie du sagst, das ist echt Sprengstoff. Und natürlich, das emotionale Thema ist so das eine, aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich wissen, was passiert denn in so einer Situation konkret. Und nachdem wir jetzt ja keinen Nachfolger gefunden haben und die Situation quasi so ist, wie sie ist, indem wir nämlich niemanden haben, der das Unternehmen übernehmen möchte, dann bleibt ja eigentlich nur die Liquidation. Ne? So, und da müssen wir jetzt mal einfach genauer hingucken, Cornelius, was das bedeutet.
In den Aufgabenkomplexen, die der Unternehmer vor sich hat. Das ist ein kleiner Berg, da steckt eine ganze Menge drin. Es sind rechtliche Themen, die geklärt werden müssen. Ne? Sperrjahr, die Löschung der Gesellschaft, arbeitsrechtliche Themen sind möglicherweise auch dringend. Es geht um die Auflösung von Arbeitsverträgen, Miet-Leasing-Verträgen. Es muss die Ausproduktion möglicherweise koordiniert werden. Ne? Dann kommt der Steuerberater mit ins Boot, die Notare, die sind auch notwendig. Die Thematik mit dem Handelsregister, du musst dich dort melden, musst das anzeigen, es muss veröffentlicht werden. Dann kommt die Liquidationsbilanz. Das bedeutet, dass die Wirtschaftsgüter zu Liquidationswerten in die Bilanz aufgenommen werden müssen. Und dann möglicherweise hast du ein Unternehmen, das mit Sondergenehmigungen arbeitet. Wir denken mal an die chemische Industrie oder an Entsorgungsunternehmen, BIMSCH-Genehmigungen und keine Ahnung, im chemischen Bereich gibt es bestimmt eine ganze Menge Dinge, die man auch berücksichtigen muss, ja. Und das sind Themenkomplexe. Ich glaube, da ist der Tag auch schnell vorbei.
Ja, ja, genau. Es ist egal, ob du jetzt verkaufst oder liquidierst, ne? Also ich glaube, du musst dich schon mit vernünftigen Experten aus deinem Umfeld, ne, Steuerberater hast du wahrscheinlich aus der ganzen Vergangenheit und so, aber mit Leuten, die halt viel Fachwissen auch mitbringen. Ne? Also ich glaube, als Unternehmer kann ich jetzt nicht erwarten, dass der weiß, wie dann so eine Liquidationsbilanz zu erstellen ist oder sowas. Ne? Aber mal konkret gefragt, Liquidation, Verwertung, ist es eigentlich begrifflich dasselbe im Sinne oder und vor allen Dingen, was hat das dann für einen Vorteil?
Also die Liquidation, das ist in diesem Kontext, das ist ein formal-juristischer Begriff. Ne? Der ist im Gesellschaftsrecht definiert, im Handels- und Gesellschaftsrecht. Und das bedeutet, das ist dann das Beenden einer Gesellschaft wird als Liquidation bezeichnet. Ja, und das ist der gesamte Prozess und wir greifen uns jetzt mal aus diesem Prozess, diesen Bereich heraus, das Sachanlagevermögen und das Umlaufvermögen beispielsweise. Ne? Weil wir haben ja jetzt eben gerade festgestellt, das ist ein sehr komplexer Aufgabenbereich, der auf den Unternehmer zukommt. Das sind bestimmt auch ganz, ganz wichtige Themen mit dabei im steuerrechtlichen Bereich. Ich denke an alte Pensionszusagen gegenüber alten Geschäftsführern und Gesellschaftern. Die können auch nicht so einfach aufgelöst werden, ne? Beispielsweise. Und die könnten eine Liquidation verhindern. Also von daher ist da Expertenwissen abzufragen. Und genauso ist es, wenn du dich jetzt um das Thema der Maschinen und der Anlagen kümmerst, ne? Weil die anderen Bereiche, die fressen viel Zeit und Fachwissen und das ist natürlich auch bei Maschinen und Anlagen der Fall. Ne? Wer mitten in diesem Abschiedsprozess drinsteckt und dann noch versucht, selber mit Händlern zu verhandeln und Maschinen und solche Sachen verkauft, der ist dann auch aus unserer Erfahrung her auch sehr schnell überfordert. Ne? Und wir übernehmen diesen kompletten Prozess, damit der Unternehmer sich dann auf seine Kernaufgaben, die oben nochmal aufgeführt, sehr ausschmückend sind und sehr vielfältig sind. Da kann er sich dann darauf konzentrieren.
Okay, und wie läuft das dann ab vom Prozess her? Ich meine, du musst ja irgendwie die Assets alle irgendwie erfassen, ne? Und auch die ganzen Lager mit dem mit dem Umlaufvermögen und so. Wie macht ihr dann nochmal eine Inventur und wie ist es vom Zeithorizont?
Also wir gehen da sehr strukturiert vor. Wir haben immer das gleiche Schema. Ne? Also in der ersten Runde, wir gehen mit dem Unternehmer durch das Unternehmen durch und sichten den Anlagenspiegel. Das ist so das Inhaltsverzeichnis dessen, was in dem Unternehmen da sein sollte. Ne? Und auf dieser Basis erstellen wir ein Abwicklungskonzept, ein Verwertungskonzept mit den Aussagen, welche Werte sind vorhanden, kurz beschreiben, da konzentrieren wir uns auf die wichtigsten Assets, die da sind. Ne? Welcher Erlöskorridor ist realistisch, was kann man gerade erwarten? und wie lange wird diese Zeitachse dauern, bis wir damit fertig sind. Ja. Und das ist dann so ein Entscheidungsgrundlagenpapier. Und wenn er dann sagt, okay, ich finde mich in diesem abgebildeten Prozess, finde ich mich wieder, dann kommt es zur Auftragserteilung. Und dann gehen wir hin und tatsächlich mit Diktiergerät, mit Fotoapparat, wir haben Kleber dabei, wir inventarisieren tatsächlich jedes Einzelasset. Hier, diese Schränke oder sowas, ne, da hier diese USM-Regale, sowas. Das würden wir einzeln erfassen, machen einen Aufkleber drauf und dann kommt dann Wert dazu. Und so gehen wir mit jedem einzelnen Asset, der dort vorhanden ist, durch. Ne? Wir sortieren die Werkzeuge zu den Maschinen mit dazu, auch das Zubehör. Es wird beschrieben, es wird sauber gemacht, es wird dokumentiert. Und parallel starten wir mit dem Marketing, damit dann an diesem Auktionstag auch genügend Bieter dabei sind.
Und dann kommen diese Assets, muss ich mir das dann so vorstellen, ich meine, der Betrieb ist ja da nicht mehr aktiv, ne? Der ist ja du hast ja vorhin auch von einer Ausproduktion, ne, gesprochen. Ne? Das heißt, der steht, ne? Und dann kann ich quasi an diesem Tag mit meinen, also dann lädst du diese Bieter alle ein, oder? Die kommen ja dann alle vorbei, oder?
Also wir haben heute das Vehikel, Verkaufsvehikel der Online-Auktion. Das heißt, das Ganze läuft im Internet ab. Das ist ein auf unserem Portal, was wir haben. Da ist ein Auktionstool hinterlegt. Dort sieht man jeden Artikel einzeln mit teilweise 30, 40, 50 Fotos, damit man das Ding von allen Seiten auch gesehen hat. Manchmal sind Running-Videos dabei, um verschiedene Abläufe zu zeigen. Über dieses Tool veräußern wir. Wir definieren einen Termin und auf diesen Termin stimmen wir das gesamte Marketing ab. Ja, das heißt, das ist das Entscheidende. Das heißt, unser ganzes Marketing läuft auf einen festen Termin. Wir bündeln das Interesse, schaffen damit die Wettbewerbssituation. Das bringt bessere Preise, als wenn du anfängst, Stück für Stück da mal eine Maschine, dort mal eine zu verkaufen. Vorteil für den Unternehmer, er hat den Kopf frei, er weiß, was abläuft, er kann jeden Tag reingucken, er sieht den Prozess und er weiß, dass nach dem Tag der Auktion die Verwertung abgeschlossen ist. Da gibt es vielleicht mal ein bisschen Nachverkauf noch von den Dingen, die nicht sofort weggegangen sind, ja. Und danach ist das Thema erledigt. Dann wird die Abholung organisiert und dann übergeben wir die Flächen und das Geld.
Du hast da quasi den Cornelius an der Hand. Der organisiert für dich das alles. Es ist ein mechanischer Vorgang, aber ganz ehrlich, ich habe ja auch eine gewisse emotionale Verbundenheit mit der gesamten mit dem Maschinenpark, mit den Möbeln und diesem und jenem. Verstehst du, was ich meine? Und dann ist das so ein bisschen dieses, da kriege ich dann schon auch irgendwie jetzt Bauch, ne? Wo ich mir denke, boah, jetzt geht der Cornelius Pleser hin und verkauft mir den ganzen Laden. Und das macht doch was mit den Unternehmern. Ne? Wie reagieren die denn auf so eine Situation? Also da, ich denke mal, da hast du schon mit Emotionen oder vielleicht auch mit Tränen in den Augen zu tun?
Ja, wobei natürlich, das ist früher war das mit den Präsenzversteigerungen, war das noch ein bisschen intensiver, weil er ja dann dort alles, vielleicht auch dadurch, dass er Schlüsselgewalt noch hatte, uns reinlassen musste und sowas. Ne? Dann hat er auch noch die Leute gesehen, wie die ankamen und dann vielleicht der Wettbewerber dabei, der Karl Schmidt aus dem Nachbarort, den er das sowieso nicht verkaufen wollte oder wie auch immer. Ne? Das entfällt hier, aber nichtsdestotrotz, wir holen die Leute ab. Wir moderieren und sagen, das ist die Erlössituation und versuchen mit viel Information und Reporting ihn dann schon auf diese Sachen vorzubereiten. Die wissen das ja in der Regel auch. Ja. Und es gelingt uns immer. Ich kann dir nicht sagen, was die Kommunikation, also das ist tatsächlich so das, was am sinnhaftesten ist, die Frage so zu beantworten, die ständige Kommunikation mit dem Auftraggeber. Nur dadurch kriegen wir das hin und am Ende ist er ja auch erleichtert, weil er sieht, in der Gesamtsumme, man darf sich da nicht immer so einen einzelnen Asset raussuchen, dass er vielleicht irgendetwas hatte, was ihn schon seit seiner Kindheit bewegt hat im Unternehmen und das wird jetzt verkauft.
Wenn ich mir jetzt so ein Unternehmen vorstelle, da gibt es ja wirklich wahnsinnig viele Dinge, die da drin sind. Ja, also das geht ja, also denken, haben sie jetzt vielleicht eine Produktionshalle vor Augen, aber dann denken sie sich, naja, da haben wir ja auch noch die Computer, dann haben wir noch die Büroausstattung, dann haben wir den Schaukasten, die Telefonanlage, pipapo. Also es ist ja sehr vielschichtig. Ne? Aber das begründet dann meine nächste Frage, ein Beispiel aus der Praxis. Und welches in den ganzen Jahren, ist dir da irgendeins in Erinnerung geblieben, wo du uns mal ein bisschen mit reinnehmen kannst in das ganze Thema, so also wie es dann eigentlich abgelaufen ist?
Ich habe was Großes und was Kleines. Wir haben vor ein paar Jahren für einen Konzern eine Tochtergesellschaft geschlossen. Das war im Bereich der Schwermechanik. Dort haben wir einen etwas in die Jahre gekommenen Maschinenpark vorgefunden. Wir reden jetzt hier über Schwerdrehmaschinen, die 30 Meter lang sind. Die haben Schiffswellen gedreht oder so. Wellen, die in der Gasturbine drin sind. Ne? Da waren Maschinen dabei, die wogen 180 Tonnen, waren auf 300 Quadratmeter Fläche installiert, waren 40 Meter mit Fundament im Boden drin und sowas. Also das ist ein richtig großes, schweres Gerät. Da wurden wir angefragt, ob wir das übernehmen wollten. Dann bin ich da mal samstags hingefahren, habe den Betriebsrundgang gemacht und nach dem Rundgang habe ich zu meinem Ansprechpartner gesagt, kriegen wir hin, ich mache Ihnen ein Konzept fertig. Da habe ich gesehen, wie erleichtert er war, denn das war jetzt nicht sein Tagesgeschäft. Er ist leitender Ingenieur eines anderen Betriebsteils gewesen, 80 Kilometer entfernt oder 100, ich weiß gar nicht mehr genau. Ja. Und diese Aussage hat ihm erstmal das Wochenende gerettet. Ja. Und dann habe ich dann auf Basis des Rundganges und der Maschinenliste ihm ein Konzept erstellt. Dann haben wir das den Prozess, wie ich eben schon erzählt habe, gemacht. Wir haben dort gesäubert, inventarisiert, Fotos gemacht und. Wir waren für den Ansprechpartner, für ihn wahrnehmbar, ich glaube mal auf die Dauer bis zur Auktion, eine Woche vor Ort. Es war ein großes Projekt, da war sehr viel Zeit drin. Und danach hat er mich 8 Wochen lang nicht gesehen. Wir haben immer mal telefoniert und dann war die Versteigerung. Und dann lagen wir deutlich sechsstellig über der ersten Schätzung meinerseits, konnten das generieren, haben abgewickelt, haben Flächen übergeben, dann am Ende, systematische Arbeit haben wir abgebildet. Und er sagte, wie hast du das denn gemacht? Das war wie Zauberei. Und das ist das, so wirkte es auf ihn, ja. Es war wie Zauberei, weil wir einfach stur nach unserem System gearbeitet haben, ja. Und wir konnten dann die Flächen vor Jahreswechsel übergeben, was gut war, denn ansonsten hätte das Folgejahr einmal 420.000 Euro gekostet. Das war eine etwas teurere Miete, ne. Das andere Beispiel, das ist sehr, sehr viel kleiner. Das war eine Druckerei mit einer 4-Farben-, 5-Farben-Maschine, ein bisschen Papier-Nachbearbeitung und diesen Themen. Der Unternehmer hat selber versucht, eine Weile die Maschinen zu veräußern, ist ihm nicht geglückt, beziehungsweise er fand keine Preise oder keine Angebote, die für ihn irgendwie akzeptabel waren. Ne? Dann entstand der Kontakt. Dann habe ich mir die Maschinen angeschaut, habe ihm auch wieder die Erlöseinschätzung gegeben. Da waren wir schon, in der Erlöseinschätzung waren wir schon über dem Angebot, was er von einem Dritten bekommen hat. Dann hat er gleich beauftragt, wir gleich wieder rein, inventarisiert, geklebt, wie das so schön heißt, wenn wir Etiketten anbringen. Interner Sprachgebrauch, haben wir geklebt, fotografiert, Marketing. Und auch dort waren wir dann in der Versteigerung über diesem über der Erlöseinschätzung und das zeigt eigentlich, das Konzept funktioniert, bei groß wie bei klein, du musst dich nur an dieser Systematik halten.
Jetzt aber natürlich nochmal eine konkrete Frage, die sich dann bei mir anschließt, was konkret nochmal, wir hatten vorhin ja schon drüber gesprochen, Liquidation und Verwertung, aber jetzt nochmal Anlagenverwertung, warum ist das so wichtig, dass wir hier nochmal genauer hingucken, beziehungsweise, dass wir das auch nochmal abgrenzen, was bedeutet das dann eigentlich?
Also, Verwertung darf man jetzt nicht mit Verschrotten verwechseln. Ne? Das passiert ja immer sehr schnell. Wir werden von der Berufsgruppe der Insolvenzverwalter, wird meine Zunft als Verwerter bezeichnet. Vielleicht relativiert das so ein bisschen, das hört sich auch mal so ein bisschen schmuddelig an. Ja. Warum das so wichtig ist, weil diese systematisierte Anlagenverwertung, wir haben ja eben gerade oben einmal kurz festgestellt, dass wenn der Unternehmer das selber macht, was selbstverständlich denkbar und machbar ist, ja, dann besteht ja eigentlich die Gefahr, dass die Rosinen sehr, sehr oft schnell verschwinden und der Rest einfach liegen bleibt. Und deswegen ist dieses Verwertungskonzept, diese Anlagenverwertung über eine Industrieauktion, ist deswegen so interessant, weil das gesamte Marketing sich auf einen einzigen Verkaufstermin hinbewegt. Ja, dadurch entsteht der Wettbewerb und dadurch steigen die Preise. Ja, wir stellen sicher mit unserem Konzept, dass auch die kleinen Positionen berücksichtigt werden, wie der Akkuschrauber, wie ein Werkzeugkasten mit Handgeräten, mit Hammer, Meißel und Ratschen und solchen Dingen, ne, was der Maschinenhändler stehen lässt oder einfach nur mitnimmt. Ne? Also auch diese Dinge berücksichtigen wir. Die alte Filterkaffeemaschine, es kommt auf alles, auf den Fußabstreicher, es kommt auf alles ein Aufkleber drauf. Und final ergibt sich auch für jedes Asset ein Erlös. Und das ist das, was überzeugt. Das heißt, wenn wir dann durch gewesen sind, ist es auch recht leer in der Halle. Ne? Und das ist ein transparenter Prozess, der für den Auftraggeber sichtbar ist, nachvollziehbar ist und der natürlich dann auch das Vertrauen schafft am Ende. Ne? Ja, und er sieht ja auch, wie sich das entwickelt. Ja, das heißt, geh auf meine Seite, geh in die Auktion rein und dann ist von 1 bis unendlich sind die Artikel da. Dann siehst du immer, wie viele Gebote sind drauf und bei welchem Kurs stehen wir dann jetzt gerade. Und das nächste ist, wir sind auch ein wichtiger Ansprechpartner dann für Banken, Leasinggesellschaften, wenn noch Restvaluten drauf sind und ähnliches, dann sind die auch sehr zufrieden, wenn das an professioneller Hand gegeben wird, das Thema, ja. Und für den Unternehmer auch noch ein wichtiges Thema. Wir verkaufen unter Ausschluss des Gewährleisters, also mit wirksamem Gewährleistungsausschluss. Das hat einen sehr, sehr großen Charme. Ne? Da kommt nicht noch später irgendwas um die Ecke.
Nur mal kurz nachgefragt, was passiert denn eigentlich mit Dingen, die übrig bleiben? Also, wenn du sagst, naja, du auch dein Fußabstreifer, das kann ich mir nicht so gerade vorstellen, dass es manchmal auf so eine Industrieaktion dafür Interessenten gibt, die dafür 2,50 Euro so einen alten Fußabstreifer kaufen.
Also ich habe schon mal auf Urinale Aufkleber draufgeklebt und die gingen auch weg, weil das Objekt wurde danach abgerissen. Und dann haben wir gesagt, ich wollte mal wissen, was ich alles verkaufen kann. Ja, und dann habe ich da Aufkleber drauf gemacht und zack, waren die Dinger verkauft. Ne? Ich habe die Nase gerümpft, ich war beim Abbauen nicht dabei, ich habe das auch nicht. Ich habe nur gesehen, dass die dann weg waren. Also ich fand das, also wir verkaufen schon witzige Dinge. Und alles das, was, du hast recht, die Frage ist gut, alles das, was nicht verkauft ist, wenn wir mit der Gießkanne über den Markt gehen, ja, und diese Artikel anbieten, wir haben je nach Projekt haben wir internationale Kundschaft sowieso oder auch weltweite Kundschaft, dann hat dieser Artikel keinen Wert. Und dann fliegt er in den Müll. Ne, der wird dann entsorgt. Also das ist dann auch die beste Legitimation dafür. Ja, hättest du diesen Prozess nicht, würde das Finanzamt sagen, dieser Fußabstreifer, der hat aber einen Wert gehabt und da kommen dann auf einmal ganz spannende neue Themen. Das entfällt ja alles komplett. Ne? Das, was nicht verkauft wird, hat keinen Wert.
Ja, es ist gut, dass wir das nochmal geklärt haben, weil das ist wahrscheinlich auch für viele nochmal so ein Thema ist. Was bleibt, wenn dann was passiert, wenn es, wie du sagtest, ja, wenn die Rosinen alle weg sind und so 80% verkauft, das mache ich mit dem Rest. Dann, wenn kein Wert da ist, dann eben weg und dann war es das dann.
Das ist vor allem für die Kommunikation gegenüber dem Finanzamt ganz wichtig. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, der Unternehmer fällt ja als Steuerschuldner aus. Und das finden jetzt die Finanzämter jetzt weniger witzig an der Stelle. Das heißt, die Schlussrechnung oder der Verkaufsprozess, diese Belege, die eingereicht werden, die werden alle nochmal gesondert geprüft. Und wenn du jetzt noch vielleicht einen hohen Anschaffungswert hattest bei einer Maschine, die dann in 7 Jahren abgeschrieben wurde, und dann hast du am Ende von 150.000 1500 oder keine Ahnung was oder abgeschrieben 51 Cent in den Büchern stehen, die ist ja deswegen nicht wertlos. Ja, und wir schaffen dann da das Vertrauen auch gegenüber dem Finanzamt, dass die sagt, alles klar, das ist der Preis, dann sind dann da vielleicht noch 15.000, 20.000 Euro bei rausgekommen. Hätte man das nicht und der Unternehmer würde das für Geringes verkaufen, weil er vielleicht den Marktzugang nicht hatte. Ohne böse Absicht, aber es wird dann immer schnell vermutet, dass das vielleicht alternativ bezahlt wurde. Ja? Und das entfällt hier bei diesem Konzept komplett.
Du hast viel Erfahrung mit dem Ganzen schon jetzt hier gesammelt. Warum wird in der, also medial habe ich so den Eindruck, es wird immer krampfhaft versucht, einen Menschen in die Fußstapfen des Gründers zu setzen. Und so nach dem Motto, dann wird das Unternehmen fortgeführt. Warum, gerade wenn so Liquidation, das Wort, ja, also Wort an sich ist, irgendwie hat es eine gewisse Härte, Liquidation, ne, so alleine schon das Q, irgendwie so. Warum hatte ich das, ich meine, auch mit dem Berufseinstieg und dann auch mit dem, was du jetzt heute machst, warum siehst du das so als Chance auch?
Ja, Semi, da hast du recht, dass das der Begriff, der klingt kalt, ne? Das ist wie ein juristisches Urteil, ne? Wie so ein Stigma, zack. In der Praxis bin ich der Meinung, ist es ein würdevoller Ausstieg aus dem Unternehmerleben. Schau mal, die Mitarbeiter, die merken, man darf die Mitarbeiter, die Wahrnehmung der Mitarbeiter gar nicht unterschätzen. Ne? Die sehen doch, der Chef läuft jetzt mit lautern Schlipsträgern durch das Unternehmen durch, ne? Und die anderen laufen aufrecht, eher schon so ein bisschen buckelig, ne? Also das ist so das Thema, wenn keine Nachfolge kommt, kriegen die das ja auch mit, so nach dem Motto, oh, schon wieder nicht gelaufen, ne? Und dann ist es, die Chance ist natürlich da, wenn der Unternehmer dann auch ganz klar sagt, hier, passt mal auf, Leute, ich kommuniziere es offen, wir haben keinen Nachfolger gefunden, wir werden jetzt liquidieren mit einem System und mit einem Konzept. Und er strukturiert vorgeht, das schafft eigentlich auch wieder dieses respektvolle, diese respektvolle Begegnung. Ne? Viele, also ich habe es mitbekommen, dass einige gesagt haben, Mensch, der hat es richtig gemacht, der hat jetzt nochmal die Werte gesichert, hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt und am Ende sauber abgeschlossen bei der ganzen Thematik. Ne?
Es stellt sich natürlich die Frage, eine Sache brennt mir ja schon auf der Zunge, weil natürlich das steuerliche Thema immer relevant hat, ne? Also so steuerlich gesehen.
Steuern, Hammer. Ja.
Ja. Also das, ne, also die ganzen Sachen zu verkaufen über die Liquidation, ich glaube, es ist gut, wenn man einen versierten Steuerberater an der Hand hat, um das mal durchzuspielen. Ne? Also mit dir dann, wenn man da so nach der ersten Runde so eine gewisse Indikation hat, was denn so rauskommen könnte, wie du es gerade auch schon erzählt hast. Und dann, dass man dann mal so überlegt, weil wenn du das jetzt mit 62 machen würdest, mal so angenommen, ne, und hast da so ein Unternehmen, was jetzt nach einer ersten Runde von deinem Rundgang mit 5 Millionen rausgeht, wo du sagst, oh, da können wir schon 5 Millionen Euro Assets verkaufen und so, das hat ja auch steuerliche Konsequenzen dann, ne?
Also die Steuerberater sind in diesen Gesprächen und diesen Besichtigungen und wenn das Unternehmenskonzept vorgestellt wird und bevor es zur Auftragserstellung kommt, Erteilung kommt, ist es normal, dass Anwälte dabei sind, dass Steuerberater dabei sind. Das habe ich jetzt im Anfang einfach weggelassen, sondern mich auf den Unternehmer und mich fokussiert. Also wir treffen nicht alleine aufeinander, sondern die Berater sind in der Regel immer mit dabei, ja, um verschiedene Dinge, die objektbezogen, fallbezogen relevant sind, zu besprechen.
Dafür stellt sich natürlich die Frage, was dich da persönlich motiviert, ne? Also warum jetzt ausgerechnet in dieser Phase die Unternehmer hier zu begleiten, gerade in so einem Prozess. Was treibt dich da an?
Naja, das ist so die Erfahrung, die ich mit meinem Vater gemacht habe, ne? Weil ich das Problem nicht verstand, warum ihn das so viele Jahre nachdem er ausgeschieden ist, ne? Dass ihn das immer noch eingeholt hat. Und der hatte ein anderes Mindset als ich. Ja, und du kannst auch die Vergangenheiten nicht mehr zurückdrehen. Das ist auch egal, was früher gewesen ist. Entscheidend ist, wer du heute bist und was du heute machst. Ne? Und aber das hat mich schon ein bisschen abgeholt und mir gesagt, Mensch, das ist mehr als nur dieser Prozess an sich. Ne? Und ich fasse es mal so kurz zusammen. Es geht nicht um die Meinung der anderen, sondern es geht um dich, Unternehmer, und um deine Familie und um das, was danach kommt, ja. Und man muss den Fokus einfach ein klein bisschen verändern, ja. Und das ist so etwas, da begleite ich den Unternehmer gerne mental, ne? Zu anderem reizt mich an der Aufgabe selbst, ich finde das coole, knifflige Situationen zu lösen, ne? Werte zu sichern, für Auftraggeber maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. Es ist dieser Bereich von Wirtschaft, Recht, persönlichen Schicksalen, wenn die aufeinandertreffen und diese genau in dieser Gemengelage, da fühle ich mich sehr, sehr wohl, ne? Und es gibt meines Erachtens immer eine Lösung für Abläufe dieser Art oder für Situationen dieser Art. Ne?
Du hast ja auch du empfindest dieses harte Wort der Liquidation. Es ist im Prinzip ja für dich keine Niederlage. Und wenn du jetzt mal das in Bezug auf deinen Vater setzt, weil du es ja jetzt auch zweimal erwähnt hast, im Prinzip ist es doch wirklich eine, also wie du es ja auch sagtest, eine würdige Alternative. Ne?
Es ist einfach, ja, und es ist das Juristendeutsch. Es gibt keinen anderen Begriff dafür, wenn man eine Firma schließt, ist das das Liquidationsszenario. Es hätte auch, keine Ahnung, Kaffeekränzchen heißen können. Ja, es ist einfach dieser definierte Begriff. Ja, und daran darf man sich einfach nicht stören. Es wäre schön, wenn die Gesellschaft das auch versteht. Ja, und dass die Politik und die Gesellschaft Rahmenbedingungen schaffen, dass mehr Nachfolge und Übernahmen möglich wären und vielleicht Neugründungen. Ich glaube, ich hätte mich vor 30 Jahren schon gefreut, hätte ich da was übernehmen können, was mich interessierte. Ne? Also von daher,
ja. Wenn du jetzt da drei Tipps geben müsstest, die das Thema also zum ersten Mal jetzt auch hören, was wären die?
Entscheide dich rechtzeitig für ein klares Konzept. Also wer früh plant, der erzielt bessere Erlöse und hat auch einen besseren Handlungsspielraum. Ja, weil unter Druck, das Druck ist immer ein schlechter Begleiter für Entscheidungen. Ja. Dann siehe die Liquidation nicht als Scheitern. Es ist Juristendeutsch. Es bedeutet, es wird geschlossen, ne? Sondern auch als Chance für deine Altersvorsorge, dass ein Ambivalent geschaffen wird zu der Unternehmensnachfolge. Das heißt, es kommt Geld hinein, jetzt allerdings in einer anderen Form, und zwar durch die Asset-Erlöse, Maschinenanlagen und Immobilie. Ne? Und drittens, ich gucke ja immer nach vorne in die eine Richtung, ne? Und das ist auch das, was ich dem Unternehmer sage. Mensch, Junge, freu dich auf das, was vor dir liegt, ja, richte da deine Konzentration drauf und sei zufrieden und glücklich, dass du ein Team mit deinen Beratern und Anwälten, Steuerberatern und auch mit vielleicht uns an Bord hast, die sich um diese Dinge kümmern.
Und wenn jetzt jemand dann denkt, Herr Cornelius, das war aber echt ein vernünftiger Talk, den die beiden hier jetzt hingelegt haben. Und das Thema ist für mich aber relevant. Wie läuft dann der erste Kontakt mit dir ab? Also außer, dass man dich googeln kann wahrscheinlich, aber wie passiert das dann?
Ganz unkompliziert. Ne? Wir führen ein Erstgespräch, verschaffen uns einen Überblick über die Situation. Rundgang, Anlagenspiegel. Auf dieser Basis entwickeln wir ein Konzept und daraus ergeben sich dann einfach die nächsten Schritte.
Aber ich glaube, mit der Liquidation gibt es hier tatsächlich und Menschen wie dem Cornelius Pleser, der hier mehr so als Brücke zwischen Mechanik und auch den Beratenden, der beratenden Zunft, die dann so einen Prozess ja auch braucht, da zur Seite steht, ist, glaube ich, eine gute Alternative, Cornelius. Also ganz, ganz herzlichen Dank für dein Beisein und auch für die wirklich wichtigen und relevanten Informationen, die du uns geliefert hast. Ich wünsche auf jeden Fall nochmal erstmal eine gute Zeit und auch eine heiße Phase möglicherweise, die jetzt nochmal auf dich zukommt. Wir haben ja gerade turbulente Zeiten hier auch in Deutschland am Markt. Und wir sprechen uns wieder.
Das wird so sein, Semir. Herzlichen Dank für diesen schönen Podcast.